Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Im estischen Tallinn beginnt heute für Real Madrid eine neue Zeitrechnung, das Jahr 1 nach Cristiano Ronaldo und Zinedine Zidane und vielleicht auch die neue Ära des Trainers Julian Lopetegui. Mal gucken, wie lange der sich halten wird und wie er in die Saison startet. Die neue Saison startet auf jeden Fall heute Abend mit dem UEFA Supercup gegen Atletico Madrid. Und was wird diese neue Saison bringen für Real? Das klären wir jetzt mit Nils Kern, dem Chefredakteur von Real Total. Hallo Nils.
Hi Malte, schön, dass wieder losgeht.
Ja, bei dir ist die Vorfreude auf die neue Saison absolut anzumerken.
Ja, ich hatte jetzt schöne Sommerpause, aber jetzt wird's dann auch mal wieder Zeit nach auch vielversprechenden Testspielen, dass es wieder losgeht. Heute erstes Testspiel, dann geht's für mich auch persönlich am Freitag wieder zurück nach Madrid. Also ja, ich freue mich drauf.
Bringt uns dann auch gleich zu unserer Einstiegsfrage, wo du schon so euphorisch startest. Die neue Zeitrechnung scheint ja aus deiner Sicht, jedenfalls nach aktuellem Stand, erfolgreich zu werden. Ohne Ronaldo und Zidane. Kann das gehen?
Das kann durchaus gehen. Also ich war auch nach den beiden Abgängen gar nicht wirklich pessimistisch. Lopetegui ist da auch irgendwie der ideale Mann oder meint man zu denken, dass er der ideale Mann ist für so einen Generationswechsel. Ronaldo wollte gehen, aber damals wollten auch noch andere Spieler gehen. Bale und Asensio haben sich auch da so geäußert, aber jetzt wissen die beiden, wow, okay, wir können hier den nächsten Schritt machen. Und das hat sich in der Saisonvorbereitung schon gezeigt, dass die direkt eine Führungsrolle übernehmen. Asensio sogar überraschend als Mittelstürmer teilweise. Und Lopetegui kann durchaus auch mit seiner Taktik, seiner Spielweise erfrischen, auch weil er, obwohl er auch nichts Neues macht. Es gibt immer noch super Seitenverlagerungen und ruhige Kombinationen. Aber man kann inzwischen auch gegen tiefstehende, passive Gegner spielen. Das hat sich gezeigt und kann auch immer noch ein tolles Offensivpressing ausführen. Also das war in den vier Testspielen sehr überzeugend sogar. Deswegen bin ich da ziemlich glücklich, dass es jetzt alles so gelaufen ist, wie es ist und dass der Kader nicht auch komplett auf links gedreht wurde, sondern man einfach gesagt hat, okay, wir haben schon immer noch einen Weltklasse-Kader, auch ohne Cristiano, und den können wir jetzt vielleicht einzeln mal erweitern, aber einfach auch damit, ja, so Jungs wie Asensio, Bale den nächsten Schritt machen, und das sieht bisher super aus.
Also heute Abend dann gegen Atletico vielleicht den nächsten Schritt. Das ist natürlich ein sehr prestigeträchtiges Duell dann, ein Derby. Denn auch Atletico hat ja auch unheimlich aufgerüstet. Die haben ja nicht nur Griezmann gehalten, sondern auch personell dann insgesamt noch ein bisschen nachgelegt. Also da ist was gekommen. Die sind in der Breite und auch in der Spitze, haben sich nochmal verstärkt im Vergleich zum letzten Jahr.
Ja, das kann man durchaus so unterschreiben. Also ob jetzt ein Kalinic kam oder Martins Lemar, das sind schon ziemlich gute Transfers und auch nicht das erste Mal, dass Atletico gut aufrüstet. Die sind ja alles andere als ein armer Arbeiterverein. Aber jetzt dieses Jahr, die haben ja auch das große Ziel von wegen Finale daheim, Champions League Finale im Wanda Metropolitana, und da war erstmal der ganz große Erfolg natürlich, dass sie Griezmann halten konnten mit der Vertragsverlängerung, und jetzt ist der Kader gefühlt noch stärker, auch in der Breite. Jetzt ist in jede Position wirklich stark doppelt besetzt, und man hat aber immer noch auch nicht nur neue Spieler, sondern einfach auch einen großen Spielerstamm mit Spielern, die schon lange da sind, Koke, Saul, Felipe Luis und Co., Godin. Also die muss man sich schon auch warm anziehen gegen Atletico, auch Real Madrid heute, das kann was geben. Die werden natürlich wieder durch Moral und Einstellung und Kampf in das Spiel gehen, hat zumindest Simeone so angekündigt. Und da wird es jetzt dann auch drauf ankommen, für Lopetegui, die erste Prüfung, Testspiele waren immer noch so ein bisschen lasch, da haben die Gegner auch mal tief gestanden, aber sind dann in Zweikämpfen vielleicht auch mal ein bisschen zurückgeschreckt. Aber heute gilt's.
Heute gilt's, und heute gilt es dann auch schon im Tor mit dem neuen Mann zu spielen, mit Courtois, oder wer wird spielen? Wird Keylor Navas noch weiterhin die Nummer 1 werden? Wie hat sich Lopetegui da in der Torwartposition positioniert?
Auf der Pressekonferenz sagte Lopetegui zwar, er weiß schon, wer im Tor spielen will, verrät es aber nicht, aber das ist eine klare Sache. Keylor Navas wird da nochmal spielen. Vielleicht auch eine Art Abschiedsspiel für ihn, um nochmal den Titel sich in den Lebenslauf einzutragen, aber es hat auch andere Gründe. Einerseits Courtois ist gerade erst aus dem Urlaub zurück, gerade erst beim Verein, hat vielleicht 2-3 Mal jetzt mit den Kollegen trainiert, also noch Trainingsrückstand, aber er wurde auch gar nicht erst in den offiziellen Kader für den Supercup eingetragen. Also, der darf gar nicht spielen.
Also, dann ist die Frage eindeutig geklärt. Keylor Navas dann also heute Abend im Tor. Wird es sonst im Spiel jetzt gegen Atletico heute irgendwelche großen Überraschungen geben, aufstellungstechnisch? Was schätzt du?
Aufstellungstechnisch wird wohl höchstens oder eine Überraschung darstellen, dass Luka Modric noch nicht in der Startelf ist, aber auch der hat noch Trainingsrückstand, hat jetzt im letzten Testspiel gerade mal 15 Minuten gespielt, im Gegensatz zu den anderen, die auch erst ein Testspiel hinter sich haben, wie Varane oder Marcelo, aber die trainieren auch schon viel länger in Madrid. Und so wird wohl Modric draußen bleiben und so, dass dann, ja, jetzt dadurch dann auch Casemiro oder Asensio spielen können. Das war noch so diese fragliche Sache. Es ist auch möglich, Lopetegui hat auch in den Testspielen Kroos mal auf der 6 eingesetzt, was ja nicht unbedingt Kroos Lieblingsposition war, hat er aber gegen Juventus und Co. durchaus gut gelöst. Könnte man sich dann aber in der Zukunft oder jetzt in der Saison gegen kleinere Gegner vorstellen, wo es dann eher darum geht, noch einen spielstarken Mittelfeldspieler statt den Casemiro zu haben. Aber jetzt gegen Atletico, da braucht es schon einen Casemiro, auch wenn der ebenso auch noch ein bisschen Trainingsrückstand hat. Aber gegen Atletico braucht es 10. Und ansonsten wird man vorne mit BBA spielen, also Bell, Benzema, Asensio. Vinicius noch auf der Bank, hat auch eine tolle Prätemporada gespielt. Ansonsten ist da alles normal. Abwehrkette auch Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo und dann Mittelfeld Isco, Casemiro, Kroos.
Modric war ja sowieso in den letzten Wochen auch ein beständiges Thema. Transfergerüchte ranken sich um den kroatischen Vize-Weltmeister. Inter Mailand soll ja ganz dicht dran gewesen sein. Dann hieß es erst, nee, ist abgesagt worden, wird nichts. Modric bleibt bei Real. Jetzt hat der Berater vorgestern nochmal wieder nachgelegt. Der Berater von Luka Modric hat gesagt, er wird bei Inter spielen. Früher oder später.
Was heißt das? In Italien hat er, glaube ich, gesagt. Aber das auch nur so eines Tages, nicht unbedingt in diesem Jahr. Also die Causa ist durchaus noch ein bisschen warm. Da kann noch was passieren, sollte jetzt plötzlich Inter mit einem 150-Millionen-Angebot kommen. Das sage ich einfach mal nur, diese Zahl. Da würden noch keine Zahlen wirklich gehandelt. Die locken ja angeblich auch mit einem großen Gehalt. Und ja, Luka Modric ist da interessiert, irgendwann mal in Italien zu spielen. Aber Inter, ja, hat das mehr oder weniger auch schon, ja, nicht mehr die ganz großen Hoffnungen, weil die wissen, Real Madrid zählt auf ihn und Real Madrid wird da nicht so gesprächsbereit sein wie mit Cristiano Ronaldo, wo es ja auch eine riesige Ausstiegsklausel gab. Ronaldo 1 Milliarde, Modric 750 Millionen. Aber bei Ronaldo war halt schon lange klar, dass er gehen will. Hat das ja schon vor dem Champions-League-Finale so ein bisschen angedeutet, nach dem Finale erst recht. Und da war dann einfach der große Wunsch des Spielers, der schon lange klar war, zu gehen. Deswegen hat man sich da geeinigt, aber bei Modric gab es da noch gar nichts und das kam jetzt dann auch mehr oder weniger aus heiterem Himmel. Und dann hat man auch noch Kovacic, seinen Nachfolger, abgegeben. Also da wir gehen davon aus, dass da nichts mehr passiert und Luka Modric bleiben wird, hoffentlich auch.
Wenn man da nochmal drauf guckt, Modric insgesamt dann wichtiger für den Erfolg der Mannschaft als Cristiano Ronaldo oder wie würde man das intern bei Real einschätzen, wenn man auf die letzten Jahre zurückblickt?
Das ist schwierig. Also Luka Modric gehört bestimmt zu den drei wichtigsten Spielern in den letzten 3-4 Jahren. Ronaldo hat nun mal für die Tore gesorgt und damit gewinnst du genauso Spiele, aber auch Ramos hat oft Spiele entschieden und ja, Luka Modric ist einfach ein genialer Fußballer. Für mich hätte der es auch verdient, jetzt mal Weltfußballer zu werden nach einer trotzdem überragenden WM und er ist nun mal einer der beiden Spieler, die um die beiden großen Titel in dieser Saison mitgespielt haben. Das waren Modric mit Champions League und Weltmeisterschaft und dann eben Teamkollege Varane, der dann auch noch die WM gewonnen hat. Aber dass ein Verteidiger gewinnt, doch eher unwahrscheinlich. Nee, Modric ist das eins der Gesichter von Real Madrid. Ein ebenso unberechenbarer, genialer Spieler, der von den Fans geliebt wird, der auch, ja, so auch mal gerne kein Blatt von Mund nimmt, der auch auf dem Platz immer die Spieler mit anpeitscht, von der Box zu Box rennt, geniale Zuspiele auspackt, immer noch auch kämpfen kann. Also der ist eigentlich unbezahlbar.
Und unbezahlbar wahrscheinlich der UEFA Supercup jetzt nicht unbedingt, ist ein netter Titel, aber wird sicherlich nicht mit dem vollsten Ernst wahrgenommen, von beiden Mannschaften nicht. Allerdings kann man sagen, Real könnte mit einem Erfolg heute Abend mal wieder gewaltig Geschichte schreiben.
Natürlich, also es ist sicherlich nicht jetzt die Spannung wie vor den beiden Champions League Finals zwischen den beiden Teams, aber die können jetzt einerseits ihren 5. Supercup gewinnen, damit würden sie mit den Rekordhaltern Milan und Barca gleichziehen. Atletico steht aktuell bei 2, Real bei 4, allerdings die Königlichen, die wollen auch das 10. europäische Finale in Folge gewonnen, das ist auch ein absoluter Rekord, da hat Barcelona hat's mal auf 6 in Folge geschafft, aber die Königlichen zeigen halt, dass El Madrid noch Juega Finales Las Gana, heißt so viel wie Madrid spielt keine Finals, es gewinnt sie und das will man heute wieder zeigen, auch natürlich, weil der neue Trainer das fast schon gewinnen muss um nicht irgendwie direkt da, die Medien wären dann direkt da, die Aasgeier, um ihn irgendwie leicht schon anzuzählen, wenn jetzt der erste große Gegner, das erste große Spiel verloren geht. Also da wird schon Brisanz drinstecken und eben auch Atletico will da sicherlich irgendwie eine kleine Aufbruchstimmung für sorgen, damit man da diese finale Dahorm-Saison ordentlich angeht.
Und dreimal in Folge hat auch noch keine Mannschaft diesen UEFA Supercup jemals gewinnen können. Aber weil du eben sagtest, Lopetegui will vermeiden, dass er schon gleich angezählt wird, wie wird er insgesamt denn in der Presselandschaft in Madrid aktuell noch gesehen?
Bisher ist da eigentlich alles noch harmonisch, alles sehr entspannt. Auf seiner Pressekonferenz macht er klar, dass er nicht über Transfers oder nicht über Spieler reden will, die nicht zu ihm gehören. Da gibt es auch keine, die ihn da irgendwie anfeinden oder sagen würden, dass die Pressekonferenzen bisher relativ unspektakulär waren und die Ergebnisse, da gab es bis bei den Spielen bisher auch nichts zu meckern. Klar heißt mal hier, ein Spieler spielt mal nicht, was ist da los beim Ødegaard, warum spielt er nicht? Ja, weil der Valverde plötzlich super aufspielt und es kann immer nur einer spielen von den Jungen und aber da gab es noch nichts, um ihn irgendwie anzuzählen. Aber ja, das würde dann kommen, wenn jetzt plötzlich in der Liga irgendwie nur ein Punkt aus den ersten zwei, drei Spielen stehen würde, dann würde da schon schnell, sehr schnell Druck herrschen auf seinen Schultern.
Warten wir mal ab, was passiert. Bis 31. August könnte ja auch theoretisch auf dem Transfermarkt noch was passieren. Abgänge, aber auch Zugänge. Ist in Sachen Zugängen noch was geplant bei Real?
Da ist es noch ein bisschen überraschend. Lopetegui sagte noch vor dem Kovacic-Wechsel zu Chelsea, dass sie einen Spieler suchen auf dem Level von Kovacic. Und da wurden dann natürlich direkt viele Kandidaten heiß gehandelt, unter anderem auch Bayerns Thiago, der ja auch unter Lopetegui bei Spaniens U21 spielte. Aber da glauben wir irgendwie noch nicht so recht dran, auch weil es seitdem noch nichts Neues gab, also keine irgendwie Zitate von Berater oder was auch immer. Gibt auch noch den Milinkovic-Savic, den Pjanic aus Italien. Das wäre eine Position, aber allerdings ist das eigentlich keine Lücke, die der Kovacic da jetzt aufgerissen hat. Man hat eben auch diesen Federico Valverde von Deportivo zurückgeholt, war eine Leihgabe dort. Und man hätte auch noch jetzt Martin Ødegaard, der auch eigentlich in Holland seine Sache sehr gut gemacht hat, aber der wird wohl noch wechseln. Und dann könnten wir uns noch vorstellen, dass eigentlich höchstens noch im Mittelsturm eine kleine Baustelle entstanden ist, wo man so einen jungen Backup für Benzema holen könnte, wie einen Mariano Diaz von Lyon oder Rodrigo, auch ein Ex-Madrid von Valencia, die einfach so eine physische Komponente mit reinbringen. Hazard, das wird nichts mehr, das hat sich dann doch früh erledigt gehabt und Abgänge wird es noch geben, bestimmt. Keylor Navas und Kiko Casilla sind da zwei Kandidaten. Man hat ja jetzt aktuell 5 Torhüter und das sind dann doch noch irgendwie 2 zu viel. Und ich glaube, die beiden oder Navas wird sich nicht hinter Courtois einordnen wollen. Und dann eben Ødegaard wird wohl auch noch gehen. Raúl de Tomás zurückgekommen, auch ein Ex-Jugendspieler von Real Madrid, aber konnte sich in der Saisonvorbereitung jetzt nicht so durchsetzen gegenüber Borja Mayoral, der eine schlechte Saison hinter sich hat, aber mir in seinen Testspielen jetzt sehr gut gefallen hat und scheinbar auch eben Lopetegui. Und ja, also dürften so Jungs wie Valverde, Mayoral bleiben, aber Raúl de Tomás, Ødegaard, Navas, Casilla, das wären noch eher Kandidaten, die gehen dürften.
Also bis 31. August ist ja noch Zeit, aber heute Abend dann erstmal das europäische Supercup-Finale in Tallinn in Estland gegen Atletico. Wir werden das Ganze natürlich verfolgen und morgen besprechen hier bei uns auf meinsportradio.de, auch wieder mit Nils Kern, dem Chefredakteur von realtotal.de. Nils, vielen Dank und bis morgen.
Ja, so machen wir das. Hala Madrid.
Tatort Sport.
Ein Schachpräsident, der behauptet, von Aliens entführt worden zu sein. Na, wenn das kein Fall für Tatort Sport ist, dann weiß ich auch nicht. Was also steckt wirklich hinter dieser unheimlichen Begegnung der dritten Art von Kirsan Iljumtschinov? Die dunkle Wahrheit, die enthüllen wir in der neuen Ausgabe von Tatort Sport.
Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Breakfast at Flushing. Die US Open mit Chip and Charge. Vom 27. August bis 9. September berichten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse beim letzten Grand Slam des Tennisjahres. Breakfast at Flushing auf meinsportradio.de.